Herzlich willkommen im Praxisflüsterer Podcast. Heute zu Gast Dr. Anke Handrock. Viele von euch werden sie kennen von ihren tollen Artikeln in der ZM oder da sie schon seit so vielen Jahren, seit fast 30 Jahren als Coach in Deutschland für Zahnärzte, für Ärzte und mittlerweile auch über alle anderen Berufsgruppen hinaus unterwegs ist. Sie ist deutsche Zahnärztin, Trainerin, Autorin und Coach, die sich auf Kommunikation und Psychologie im Gesundheitswesen spezialisiert hat. Sie verbindet ihr medizinisches Fachwissen mit Ansätzen der positiven Psychologie, der Schematherapie und der zahnärztlichen Hypnose, um Ärzte, Zahnärzte und Praxisteams zu schulen. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil ich einen tollen Artikel über sie gelesen habe. Ich habe sie angeschrieben, sie schrieb mir direkt zurück und sagte, wir sehen uns doch übermorgen bei unserer lieben Freundin Annette Strunz in Berlin. Und so war es. Es war wie so ein Schicksal. Ich habe sie ewig durchgelesen und schreibe ihr, wollte sie zum Podcast einladen und dann treffen wir uns zwei Tage später. Haben die erste Aufnahme gemacht. Die erste Aufnahme war fantastisch. Ich habe sie vor 2 Stunden fertiggestellt und wir haben uns direkt verabredet, eine zweite zu machen, weil wir eigentlich im Thema noch gar nicht durch sind. Also insofern freut euch auf eine ganz tolle Episode mit Frau Dr. Handrock zum Thema Placebo, Nocebo, NLP, Psychologie, Hypnose in der Zahnmedizin. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und nun auf ins Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Frau Handrock, zum Praxisflüsterer Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie mir zugesagt haben und heute mit dabei sind.
Ja, ich danke ganz herzlich für die Einladung. Ist ja eine Ehre, bei Ihnen in dem Podcast mit dabei zu sein und ist natürlich auch eine Freude. Also, dann lassen wir uns anfangen.
Sehr gut. Erzählen Sie doch mal, wer sind Sie und wo kommen Sie her? Meine Hörerinnen und Hörer möchten einfach mal ein bisschen erfahren, mit wem wir es heute zu tun haben.
Ja, ich bin Anke Handrock. Ich habe irgendwann mal 1986 ein Staatsexamen in Zahnmedizin gemacht. Habe dann als Zahnarzt in der Schulzahnmedizin gearbeitet, habe als Zahnarzt bei einem Kollegen in der Praxis mitgearbeitet. So im Laufe der Zeit bin ich immer mehr in den Bereich Coaching und Training reingewachsen. Seit 2000 bin ich ausschließlich als Coach und Trainer im Bereich Zahnmedizin, Medizin und interessanterweise mittlerweile auch Steuerberater, weil die gleichen Probleme haben wie Ärzte und Zahnärzte. Da bin ich unterwegs.
Okay, da müssen wir uns aber mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, um da mal tiefer einzusteigen. Also, Sie haben erst Zahnmedizin studiert. Darf ich fragen, wo kommen Sie her? Kommen Sie aus Berlin? Wir haben uns ja in Berlin kennengelernt. Sind Sie Berlinerin oder sind Sie dazugezogen? Und wie hat es sich ergeben, dass Sie sagen, warum Zahnmedizin? Warum nicht Allgemeinmedizin? Warum nicht irgendetwas anderes? Wie ist da überhaupt Ihre Neigung entstanden, dass Sie sagen, okay, Zahnmedizin ist das, was es für mich sein soll, zum damaligen Zeitpunkt?
Das kann ich Ihnen gerne erzählen. Ich bin in Berlin eingeschleppt worden mit 6 Wochen. Geboren bin ich in Bonn, aber ab der 7. Woche bin ich dann in Berlin aufgewachsen. Und meine erste Erinnerung ist an den Tag des Mauerbaus. Da sind wir nämlich von Bonn nach Berlin gefahren. Ich kenne also Berlin vor der Mauer, mit der Mauer und nach der Mauer und lebe hier ausgesprochen gerne. Sie haben ja auch gefragt, wie ich zu Zahnmedizin gekommen bin. Das ist eine ganz spezielle Geschichte. Also ich wollte nie Zahnmedizin studieren. Ich wollte Medizin studieren und Psychosomatik machen. Aber ich hatte eine Prüfungsangst und mit einer Prüfungsangst kann man wunderbar sein Abi versieben. Und ich habe mein Abi versiebt und meine letzte Klausur in den Sand gesetzt. Und dann war es nichts mit Medizin. Aber es gab einen relativ sicheren Zugang zu Medizin. Das war Biologie zu studieren. Ich habe als erstes ein Biologiestudium gemacht und habe da schon alles, was man so an Scheinen und sowas mitmachen konnte, mitgenommen. Und dann habe ich mich immer in Zahnmedizin und Medizin beworben, weil Zahnmedizin halt auch ein sicherer Weg in die Medizin war. Und ich habe dann über Los einen Studienplatz gekriegt in der Zahnmedizin, habe dann Zahnmedizin studiert und habe allerdings Zahnmedizin schon mit 2 Kindern studiert und mein 3. ist im Staatsexamen gekommen. Und ich habe dann hinterher noch Medizin studiert, aber wir hatten hier die Mauer drumherum. Man wollte mich in der Medizin nicht, weil man 1000 arbeitslose Ärzte hier hatte, die Militärflüchtlinge waren und Frauen in der Medizin hatten ganz, ganz wenig Chancen, schon gar nicht mit einem Haufen Kinder. Und dann haben mir auch die Kieferchirurgen gesagt, du kannst hier gerne als Oralchirurg anfangen, nehmen wir dich sofort, aber als Kieferchirurg geben wir dir keine Stelle. Du hast einfach so viel mehr Ferien als die Männer, also Krankheitszeiten von Kindern wurden damals in der Medizin als Ferien interpretiert, dass wir das den männlichen Kollegen nicht zumuten können. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt alles, was mit Psycho geht, in der Zahnmedizin. Mhm. Habe ich dann auch getan. Ich habe dann Hypnose gelernt und habe die ganzen Sachen, ich bin einer von den Hypnosetrainern von der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose und habe so Zähne ziehen ohne Spritze, operieren ohne Anästhesie und all solche Sachen gemacht. Darüber bin ich dann doch in meinen Bereich Psycho reingekommen.
Ich finde es total spannend, dass Sie, also Sie haben schon während des Studiums, also Sie sagten ja vor dem Staatsexamen, haben Sie schon mindestens 2 Kinder bekommen. Wie haben Sie das denn parallel zu der damaligen Zeit eigentlich alles so übereinbekommen, geschafft?
Ich habe die ersten beiden Kinder im Biologiestudium gekriegt und habe dann mit den beiden angefangen, Zahnmedizin zu studieren. Wie gesagt, der nächste ist dann im Staatsexamen gekommen. Da hat man ja Zeit, hat man ja x Wochen Zeit, wo man quasi nur ab und zu mal zu Prüfungen muss. Und wir wollten eine Großfamilie, dann muss man halt früh anfangen. Denn wenn man dann erst anfängt, wenn man einen Facharzt hat, dann wird das ja schwierig. Und dann habe ich halt mit denen Zahnmedizin studiert. Wir haben das damals, in Berlin kriegte man ja keine Kita-Plätze oder sowas. Wir haben das damals darüber geregelt, dass wir Berlins dienstälteste Au-pair-Familie geworden sind und insgesamt im Laufe der Zeit 32 Au-pairs gehabt haben.
Das ist ja irre. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich meine, heutzutage sehe ich so wenig Mütter studieren der Zahnmedizin. Also es ist es mehr geworden, aber immer noch sehr wenig. Wir haben ja jedes Jahr hier diese große Gründungsveranstaltung, die Opti Summer School mit 100 Gründer, Gründerinnen. Da sind jedes Jahr vielleicht so 2, 3 mit Kindern dabei. Mhm. Das heißt, das ist schon ein Exot. Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit Au-pairs, also in Zahnarztpraxen, aber die sind vorher in der Familie und werden dann in die Zahnarztpraxen übergeben. Das ist jetzt so ein bisschen gekommen. Also das heißt, auch da laufen Sie offene Türen mit mir ein und Sie sagen, Sie haben 32 Au-pairs. Sie müssen ja so weltoffen sein und so schnell immer, wie haben Sie die Prozesse gemacht mit jedes Mal neu einarbeiten? Haben Sie dann nachher so ein richtiges quasi QM-System für die Au-pairs aufgesetzt oder wie haben Sie das hingekriegt?
Also sagen wir mal so, es gibt einen zuverlässigen Weg, wie man mit Au-pairs unglücklich wird. Das ist, machen Sie ein QM-System und erwarten Sie, dass die Au-pairs bestimmte Dinge können.
Okay.
Wenn Sie sagen, es gibt ein paar Mindestvoraussetzungen, die Mindestvoraussetzung ist, dass die Leute verantwortungsbewusst sind und gut mit Kindern umgehen. Dann haben Sie eine gute Chance auf ein gemeinsames Zusammenleben und dann muss man halt das, was die nicht können, machen. Au-pairs haben einen ganz riesigen Vorteil, vor allem wenn man Zahnmedizin studiert. Wenn die krank sind, sind die zu Hause. Und deren Interesse ist, gesund zu sein, weil dann können sie in die Schule gehen. Man zahlt ihnen ja die Schule, damit sie die Deutschausbildung machen. Und dann können die abends auch weggehen. Aber wenn sie krank sind, sind sie zu Hause. Aber sie haben niemals die Situation, dass sie ein Kind unbetreut haben. Schlimmstenfalls ist die Au-pair krank und hat ein Kind ist halt zu Hause. Ist halt so. Aber sie haben eigentlich immer eine sichere Abdeckung. Und das Einzige, was wirklich relevant ist, ist, derjenige ist zuverlässig, derjenige kann mit Kindern. Und alles andere kann man regeln. Es ist schwieriger, einen Au-pair in der Zahnarztpraxis hinterher zu integrieren, als einen Au-pair in der Familie zu integrieren. Also wir haben auch 10 männliche Au-pairs gehabt. Das war auch kein Thema.
Aus welchen Regionen der Welt haben Sie die Au-pairs denn bekommen?
Wir haben immer geguckt, dass wir so viel wie möglich unterschiedliche Regionen hatten, denn mit einer großen Familie zu reisen ist ein bisschen schwierig. Und wenn man gerne möchte, dass die Kinder weltoffen werden, und ich glaube, unsere Kinder sind weltoffen, dann muss man sich halt die Welt ins Haus holen. Und deswegen haben wir geguckt, dass wir immer Leute von irgendwo gekriegt haben, die noch nicht da waren. Also wir haben Sri Lanka, Bangladesch, Mongolei, Ungarn, Schweden, Norwegen, Frankreich, Südamerika, Brasilien, kreuz und quer. Nur Afrika haben wir nicht geschafft, weil die Afrikaner, die sich gemeldet hatten, die wir gerne haben wollten, die saßen dann nicht im Flieger, wenn wir sie abholen wollten. Das war ein bisschen schwierig, okay. Aber die durften da nicht raus, haben die Familien Nein gesagt. Aber ansonsten alle Herren Länder.
Was würden Sie sagen, haben Sie von dieser Welt ins Haus holen für Ihre Kinder, für sich selber mitgenommen? Haben Sie da die auch erzählen lassen immer von Ihren Ländern? Also haben Sie die richtig so in die Familie mit integriert, dass Sie von denen lernen konnten und dass die von Ihnen lernen konnten? Oder wie haben Sie das gemacht?
Das war im Prinzip ein großes Kind mehr in der Familie, je nachdem wie alt die halt waren. Und die waren zwischen 16, das war ein bisschen kritisch, und 32, die waren dann älter als ich. Das war auch ein bisschen kritisch. Die haben bei uns ganz normal in der Familie mitgelebt, hatten halt ein Zimmer. Für die galten auch die gleichen Regeln, die praktisch für große Kinder gelten. Das fanden die auch durchaus okay. Also wir haben viele Familienwechsler dann bekommen, die gerne zu uns wollten, weil die tauschen sich dann ja auch aus oder tauschten sich damals aus im Au-pair-Verein. Den Verein gibt es leider nicht mehr. Und ausgesucht haben wir die zusammen mit den Kindern jeweils. Da gab es immer so große Ordner. Es gab ja noch nicht online. Dann haben wir mit den Kindern zusammen geguckt, wer möchte denn gerne zu uns. Und dann haben die Kinder gesagt, oh, lass uns mal da gucken. Dann haben wir zusammen ausgesucht und dann haben die Einladungsbriefe gekriegt und dann kamen die. Das hatte für unsere Kinder einen extrem großen Vorteil, weil die konnten alle Deutsch als Fremdsprache vermitteln. Sowas wie Präfixe, Suffixe, was macht das, wie funktioniert das mit Fällen und so weiter, das mussten die ja immer lernen und das haben die dann mit denen zusammen halt auch gelernt und mit denen zusammengesessen und die Bücher angeguckt, Übersetzen geübt und die Kinder fanden das nicht schlecht. Von unseren Kindern waren 3 hinterher auch Au-pair, also sind dann selber als Au-pair gegangen, fanden die gut.
Also Sie sagten, also Sie haben 3 Kinder, also 3 von 3 waren Au-pairs.
Nein, da kamen noch welche nach. Ich hatte dann im Endeffekt 5 Kinder und mit denen habe ich auch immer voll gearbeitet. Also ich habe ja noch 12 Jahre Berufsschule gemacht, dann als Zahnarzt halt Abrechnung und Fachkunde unterrichtet. Ja.
Nachdem Sie mit dem Studium zur Zahnmedizin fertig waren, haben Sie denn mal selbstständig in einer Praxis gearbeitet oder haben Sie als angestellte Zahnärztin gearbeitet?
Ich war als 2. selbstständiger Zahnarzt in der Praxis mit drin, aber nicht mit voller Stelle. Also nur mit ein paar Stunden. Wir hatten zusammen Staatsexamen gemacht, der Kollege und ich. Als er sich niedergelassen hat, bin ich mit reingegangen.
Wie lange haben Sie das gemacht? Und dann schildern Sie doch mal, was dann so die finalen Beweggründe dafür waren, dass Sie sich dann entschieden haben, das Kapitel hinter sich zu lassen und dann voll in eigentlich Ihre eigentliche Leidenschaft, wie man ja schon jetzt die ganze Zeit raushören könnte, reinzugehen.
Also ich habe 2 Jahre Schulzahnmedizinischen Dienst gemacht. Das hat dazu geführt, dass ich Hypnose gelernt habe. Was ich nicht wusste, als ich in den Schulzahnmedizinischen Dienst ging, war, dass die Kollegen nachmittags die unbehandelbaren Kinder behandelt haben. Und es gab ja damals noch kaum Kinderzahnärzte. Das heißt, ich hatte direkt nach dem Staatsexamen unbehandelbare Kinder. Gut, Modell Kind kannte ich. Aber das ist eigentlich nicht das, was man als Anfänger braucht. Dann war ich extrem frustriert und habe mein Leid meinem Nachbarn geklagt. Das war der Schularzt. Der sagt, ach, Frau Kollegin, da stellen Sie sich nicht an, denen geben Sie Valium. Habe ich gedacht, okay, dann kriegen die halt Valium. Feige, wie ich war, habe ich dann den Kollegen gebeten, habe gesagt, sag mal, kannst du nicht beim ersten Mal? Sagt er, ja, komm, ruf mich, ich mach dir das. Und dann haben sowohl alle Kinder als auch ich Glück gehabt, denn das nächste Kind, was kam, war 2,5 T-Karies. Und multiple Abszesse und war klar, es muss was passieren. Dann habe ich gesagt, okay, der kriegt jetzt seine Rektiole Valium und dann hat der Schularzt ihm die gegeben. Und dann hatte ich das große Glück, beim ersten Mal Valium eine paradoxe Reaktion zu sehen. Und eine paradoxe Reaktion heißt, aus einem kleinen, harmlosen, brüllenden Kleinkind wird ein unbezwingbarer Junggorilla. Und es gab keine heilen Dackengläser, keine heilen Kappengläser, nix. Und alles, was damals noch nach Zahnmedizin stank, war im aufgequollenen Fußboden des öffentlichen Dienstes. Und dann war ich von Valium geheilt. Und dann habe ich es versucht mit autogenem Training mit den Kindern. Das fanden die klasse, solange die nicht auf den Zahnarztstuhl mussten. Und dann sagten die Kollegen aus dem sozialmedizinischen Dienst, wir lernen jetzt Hypnose. Und dann habe ich gesagt, naja, schlimmer werden kann es auch nicht. Und dann habe ich angefangen, Hypnose zu lernen. Und dann war es halt so, dass ich zumindestens, ich habe damals noch die Psychotherapeutenhypnose gelernt, weil Albrecht Schmierer war damals gerade in den Anfängen, von dem wusste ich noch gar nichts. Dann habe ich halt ein Kind, 1 Stunde Hypnose, 1 Zahn, aber immerhin waren die dann so weit behandelbar, dass das ging. Und dann habe ich so die ganzen Sachen wie NLP, systemische Ansätze und so weiter dazugenommen. Dann ging das in einer angemessenen Behandlungszeit und ohne wirklich explizite Hypnose. Und dann kamen die Kollegen und haben gefragt, kannst du nicht mal für uns? Dann habe ich für die angefangen, auch Hypnosen zu machen. Und dann kam, kannst du nicht mal ein Coaching machen? Und dann kam ich, bin ich ins Coaching reingerutscht und haben sie gefragt, kannst du nicht mal ein Training machen? Und dann hatte ich halt Coaching, Training, Zahnmedizin. Und ich habe dann gewechselt von der Schulzahnmedizin in die Berufsschule, weil das mit den Kindern sich besser vereinbaren ließ. Habe nachmittags zweimal in der Woche halt Praxis gemacht. Und dann kam halt die Situation, dass die Kollegen gefragt haben, kannst du nicht mal Coaching machen und so. Und dann hatte ich Coaching, Kinderschule etc. an der Backe. Und irgendwann habe ich 2000 gesagt, so, es reicht. Nur noch Coaching und Training, Ehe und Schule habe ich dann an den Nagel gehängt. Und Zahnmedizin, ich habe dann die Praxis auch, also habe ich dann meine Zulassung auch zurückgegeben. Also seit 2000 bin ich unbewaffnet.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Kurze Frage unter uns. Wie viel Zeit verbringt ihr oder euer Team diese Woche mit QM-Dokumentation Onboarding? Laut aktuellen Studien sind es über 24 Stunden Bürokratie pro Woche in jeder durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Jede Woche. Das ist ein halber Arbeitsplatz, der einfach verpufft. Ich sage das, weil wir bei OptiHealth Consulting genau dieses Problem gelöst haben. Mit Magic. Zu finden unter medgic.io habt ihr ein digitales QM-System, das gemacht ist für Zahnarztpraxen. Gesetzliche Anforderungen automatisch erfüllt. Neue Mitarbeitende arbeiten sich überwiegend selbst ein. Mit Videos, Bildern, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die integrierte KI beantwortet Praxisfragen in Echtzeit auf Basis eurer eigenen Prozesse. Kein Ordner, kein Chaos, kein Zeitverlust mehr. Ihr seid Zahnärzte, keine Bürokraten. Magic gibt euch eure Zeit zurück. Schaut jetzt rein, magic.io. Ja, ich meine, das ist ja Wahnsinn. 30 Jahre machen Sie das jetzt schon. Ich habe ja immer mal wieder von Ihnen gelesen. Ich wollte Sie ja schon lange mal ansprechen und das habe ich ja dann auch mal vor einigen Wochen gemacht, habe ich Ihnen ja geschrieben. Und das war eigentlich eine sehr interessante Begegnung. Und manchmal ist es ja im Leben so, dass solche Begegnungen kommen. Und Sie schreiben mir zurück, ja, wir sehen uns ja übermorgen bei der lieben Kollegin Dr. Annette Strunz in Berlin. Und da haben wir uns dann persönlich kennengelernt. Und das war eigentlich, ich glaube, ich hatte Ihnen wirklich 2 Tage oder 3 Tage vorher das erste Mal geschrieben. Also das fand ich eigentlich ganz lustig, weil ich endlich mal mit Ihnen über genau diese Themen sprechen möchte, die Sie da machen. Denn ich sehe so viele Fortbildungen, so viele Dinge und Sie haben sich auf ein paar Sachen konzentriert. Und diese Sachen, da können wir den Hörer ja mal selber einsortieren lassen, wo man die einsortieren möchte. Aber die sind schon, ja, ich würde sagen, besonders. Das sind so Sachen, die, wo einige vielleicht sagen, okay, wie soll das funktionieren? Und andere sagen, natürlich funktioniert das. Das ist ja schließlich irgendwie so erwiesen oder so habe ich das selber schon erlebt. Und Sie sagten es ja auch schon, es fing mit autogenem Training vielleicht an und dann ging es in die Hypnose und dann haben Sie ein bisschen NLP gemacht. Einfach nur, dass wir einen gemeinsamen Startpunkt haben. Erklären Sie doch mal kurz, was autogenes Training ist, was Hypnose ist, was NLP ist. Und dann würde ich gerne erfahren, wie die Wirkung denn da auf die Patienten dann war. Also Sie haben ja gesagt, Sie haben es in einer, das fand ich faszinierend, in einer angemessenen Behandlungszeit dann hinbekommen, in dieser Kombination, wo Sie angefangen haben, eine Stunde Hypnose, ein Zahn, wo Sie es mit dieser Kombination hinbekommen haben, dass Sie es in einer angemessenen Behandlungszeit hinbekommen haben. Aber was sind diese drei Sachen und was bewirken die in einem, sodass wir somit quasi den Einstieg in das Thema da bekommen?
Also autogenes Training ist eine der ältesten Selbsthilfemethoden, die vermittelt worden ist in der Medizin. Das hat der I.H. Schulz entwickelt und das nennt sich eigentlich Selbsthypnose durch autogenes Training. Und da trainieren die Patienten physiologische Reaktionen auf Auslösereize direkt anschalten und abschalten zu können. Also sie üben zum Beispiel, meine Hand wird schwer und man schafft dann Bilder, innere Bilder, die dazu führen, dass die Leute quasi über diese Selbsthypnose erleben, meine Hand wird wirklich schwer. Das kann man halt generalisieren über alle Körperteile und kann dann auch zu einer Ruhereaktion finden und kann damit auch zum Beispiel Blutdruck senken und so etwas. Das ist eine der, zusammen mit dem sogenannten Jakobson-Training, wo die Leute über Muskelanspannung und Muskel loslassen, das Ganze trainieren, quasi eine Selbsthilfemethode, mit der man sich beruhigen kann, Stress reduzieren kann und so weiter. Und Hypnose als solches ist eigentlich die Anleitung für Patienten, wie gehe ich in einen Zustand, in dem ich mich auf mich selber und meine inneren Prozesse konzentriere und die Sachen, die außen sind, ausblende. Jegliche Form von Hypnose ist eigentlich Selbsthypnose. Der Patient muss das selber machen. Ich kann in seinem Kopf nichts machen. Unter Normalumständen gibt es so eine gaußsche Normalverteilung. Manche Leute sind gut hypnotisierbar, manche Leute sind schwer hypnotisierbar, manche Leute gar nicht. Aber es gab auch mal eine Studie, kurz vor einer Herzoperation werden sehr, 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 sehr viele Leute hochsuggestibel und damit bereit, in Trance zu gehen. Auch in der Zahnmedizin sind erstaunlich viele Leute bereit, in Trance zu gehen, wenn die wissen, dass sie das unbedingt brauchen. Meine erste Patientin, bei der ich Hypnose gemacht habe, für einen Kollegen übrigens, war eine Patientin, die hatte bei der letzten Narkose eine maligne Hyperthermie gehabt. Das heißt, die hat bei der Narkose so hoch Fieber bekommen, dass man keine neue Narkose sich getraut hat zu machen. Und die war allergisch gegen Lokalanästhetika. Und was anstand, war eine Reihenextraktion von 15. So, dann hat die Patientin wenig Möglichkeiten, mit den Schmerzen umzugehen. Sie können die nicht schlafen schicken und sie können die nicht anästhesieren. So eine Patientin hat ein richtig hohes Interesse daran, nichts zu merken. Und ich habe tierisch Glück gehabt, dass bei meiner ersten Hypnose ich so eine Patientin hatte, weil die war so schnell, so tief in Trance. Und der Kollege hat die Zähne wirklich, so wie sich's gehört, gezogen. Und dann war die Alveole mit Blut voll und hat es aufgehört zu bluten. Und das 5-mal. Und das war natürlich für einen Anfänger absolut super. Und hat mich davon überzeugt, dass das wirklich funktioniert. Bis dahin hatte ich auch noch gewisse Zweifel. Aber es hat mir auch wirklich gezeigt, das geht. Man kann damit richtig operieren. Und ich habe auch für richtige OPs dann mal zwischendurch Narkosen gemacht. Das geht, wenn die entsprechende Bereitschaft da ist. Und die ist umso höher, je unmöglicher die Narkose ist oder die Schmerzausschaltung ist.
Das heißt, Sie haben wirklich mit dieser ersten Patientin erst den 100-prozentigen Glauben bekommen. Also ich kann mir das so vorstellen, ich denke die ganze Zeit, okay, was würde mich davon überzeugen, dass das wirklich funktioniert? Ich bin ja hier so eine preußische Kartoffel, Landwirtssohn, wo irgendwie, ne, also erst wenn die Pflanze auf dem Tisch ist oder das Kaninchen geschlachtet, sehe ich, dass das wirklich so ist. Also sie hat es wirklich sie sagten, okay, da ist was dran.
Also man kann hypnotische Zustände auslösen, auch über physiologische Prozesse. Zum Beispiel, wenn man Leute dazu bringt, die Augen nach oben und innen zu rotieren und das lange genug zu machen, kriegt man die Leute auch in Trancezustand. Und wenn Sie sich davon überzeugen wollen, dann gehen Sie doch mal auf den Hof, falls der noch existiert, nehmen Sie sich mal einen Huhn und hängen mal dem Huhn da oben so einen glitzernden Stein hin, am besten einen, der regelmäßig blinkt. Dann wird Ihnen das Huhn nach oben innen gucken und ein paar Mal im Kreis laufen und umfallen. Und dann haben Sie einen Huhn hypnotisiert. Hypnose ist nichts Magisches, sondern Hypnose ist ein physiologischer Vorgang. Sie gehen normalerweise alle etwa 90 Minuten in einen tranceähnlichen Zustand und werden alle 90 Minuten einmal richtig wach und fit. Deswegen haben sie ja auch in den großen Lastern mittlerweile diese kleinen Gebläse, wo die Leute, wenn die anfangen, gerade auszugucken und in Trance zu gehen, wo die den kleinen Luftstoß in die Augen kriegen, damit die wieder wach werden und dann auch wissen, bitte jetzt rechts ranfahren, einmal Pause machen und dann wieder neu anfangen, damit man nicht im Steuer in den Dösezustand gerät und in den Trance geht.
Haben Sie schon mal Hypnose bei sich selber machen lassen?
Ja, wenn Sie eine Ausbildung machen, dann ist das so, dass Sie dauernd an sich selber üben.
Okay.
Also Sie üben mit einem Partner oder einer Partnerin und gucken, funktioniert das wirklich? Ich hatte das auch vorher schon erlebt, dass das bei mir auch funktioniert. Aber natürlich, also wenn man mal das Schlimmste, was einem passieren kann, und dazu muss man auch zustimmen, ist, dass man sich halt durch die Haut an der Hand eine kleine Nadel durchpiekt. Mhm. Ja, da merkt man dann, dass das nicht mehr wehtut, dass man das nicht mehr merkt. Aber das ist nochmal was anderes als eine Serienextraktion. Und sich zu trauen, das erste Mal bei einer Serienextraktion dann die Hypnose dafür zu machen, das fällt vielen Leuten schwer, fiel mir auch schwer. Es fiel mir deswegen deutlich leichter, weil der Kollege gesagt hat, pass auf, die Alternative ist der Holzhammer. Narkose geht nicht und Anästhesie geht nicht. Entweder die schreit oder du schaffst es. Mhm. Und das ist natürlich eine gute Basis. Dann kann man nicht viel falsch machen. Also ich habe einfach Glück gehabt.
Ja, das stimmt. Das verstehe ich.
Danach ist es dann einfach einfacher. Weil wenn sie es erstmal erlebt haben, dass es geht, dann kriegen sie auch sowas, oh, jetzt brauchen wir mal einen Achter. Jetzt müssen wir mal einen Achter rausholen. Und dann brauchen sie auch mal sowas wie, jetzt brauchen wir mal einen Hautschnitt und so. Und naja, dann wird es halt spannend.
Ja, das stimmt. Ja, irre. Und NLP, das war das Letzte, was Sie gesagt haben, das heißt autogenes Training, Hypnose, NLP. Erklären Sie mal kurz, was NLP ist und dann, wie hilft NLP, ich denke mir von außen betrachtet, also meine These wäre, dass Hypnose sehr viel stärker ist als NLP, aber bitte korrigieren Sie mich, ich bin da kein Profi, ich bin da ein Amateur.
Also es geht nicht um stärker oder schwächer, sondern es geht darum, was ist denn mein Ziel? Und mein Ziel in der Zahnmedizin ist, in einer angemessenen Zeit eine gute zahnmedizinische Behandlung machen zu können und dem Patienten ein angenehmes oder so angenehm wie mögliches Behandlungserlebnis zu verschaffen. Das ist das, was auf die Dauer dazu führt, dass auch Angstpatienten langsam aber sicher lernen, ich kann das, und dass die dann auf Dauer behandelbar werden. Und wenn ich dieses Ziel vor Augen habe, dann ist Hypnose natürlich eine Möglichkeit, aber manchmal ist es auch einfach so, dass es sinnvoll ist, die Hypnose erst zu machen und dann mit geschickter Sprache und neurolinguistisches Programmieren, NLP, heißt einfach, ich verwende Sprache in einer geschickten Art und Weise. Dummerweise ist das eine falsche Übersetzung im Deutschen, das neurolinguistische Programmieren. Im Englischen heißt es Neurolinguistic Programming. Das ist eigentlich die Beschreibung davon, wie Programme in unseren Köpfen entstehen und wie wir Programme in unseren Köpfen steuern können. Und wir programmieren keine Leute, sondern das ist die Beschreibung für das Entstehen von Programmen, also eigentlich von Abläufen. Der große Vorteil vom NLP ist, dass die Methoden so beschrieben sind, dass sie in einer angemessenen Zeit gelernt werden und angewendet werden können. Wir werden viele Sachen, die eigentlich aus dem NLP kommen, nachher bei Placebo- und Nocebo-Sprache auch haben. Zum Beispiel Rahmen setzen, Framing. Zum Beispiel umdeuten, Reframing. All solche Sachen sind eigentlich Techniken, die im NLP beschrieben und gelernt werden. Und wenn man die kann, kann man die am Patienten sehr schnell anwenden. Und in der Zahnmedizin kommt es auf Effizienz an. Auf Patientenbeziehung und Effizienz. Der Patient hat das hohe Interesse, so schnell wie möglich von unserem Stuhl wieder runterzukommen und dabei ein Erlebnis zu haben, was so gut wie möglich ist. Und da helfen diese NLP-Techniken immens. Sie helfen auch in der Führung. Also das erklärt auch, was Sie vorhin schon angesprochen haben, was ich mache. Ich mache also Kurse für Patientenberatung und für systemische Praxisführung. Wie kann ich meine Mitarbeitenden so führen, dass die glücklich, gerne, zufrieden bei mir arbeiten und dabei gerne hohe Leistungen bringen. Und das NLP ist quasi das Grundhandwerkszeug dafür. Man muss da noch ein bisschen mehr wissen, deswegen kommt die Systemik dazu. Aber für Führung und Patientenführung ist NLP ein Grundhandwerkszeug.
Können Sie das mal mit einem Beispiel belegen? Wo glauben Sie, ist NLP in der, sagen wir mal, Mitarbeiterführung besonders wichtig? Wenn man so die Mitarbeitergespräche einkategorisiert in schwierige Gespräche, in angenehme, in Förderungsgespräche, in Weiterentwicklungsgespräche, oder wo würden Sie sagen, ist diese Technik schon fast unverzichtbar, um da ein harmonisches und erfolgreiches Praxisteam um sich herum mit sich zusammen aufbauen zu können?
Das fängt viel, viel früher an. Das fängt an, dass ich mich regelmäßig in die Schuhe der Mitarbeitenden stelle und mir überlege, okay, was hat das, was ich hier tue, eigentlich damit zu tun, wie die hinterher reagieren sollen? Und das Normale bei ganz vielen Chefs ist, die wünschen sich als Mitarbeitende eierlegende Wollmilchsäue, die hell sehen können. Aber sie kriegen ganz normale Menschen. Und für ganz normale Menschen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie erstmal wissen, was hätte denn mein Chef gerne von mir? Was hätte mein Chef gerne von anderen? Wie sind bei uns die Rollen definiert? Wie sind bei uns die Rahmen definiert? Was ist mein Job? Was ist der Job von jemand anderem? Wie verhalte ich mich, wenn jemand in meinen Bereich reingrätscht und zum Beispiel mir einer meiner Teammitglieder rausnimmt und sagt, du musst jetzt mal das machen, und dadurch geht meine ganze Planung durcheinander? Und erstmal in diese Situation zu kommen, dass ich mich in meine Mitarbeitenden hineinversetze und mir überlege, was brauchen die, damit die das leisten können, was ich von ihnen erwarte. Das ist sozusagen der erste Punkt. Und dann ist der zweite Punkt, welche Rahmen muss ich setzen, damit alle wissen, wie es laufen soll und damit wir gemeinsam auch Spaß haben. In der Corona-Zeit bin ich aus unserem Kreis von Teilnehmenden dann angerufen worden, was machen wir denn jetzt? Wir haben dann wirklich ausgearbeitet, wie läuft Krisenkommunikation. Und Krisenkommunikation läuft so, dass ich für den Tag dann ansage, okay, pass auf, heute machen wir das so und so, morgen früh treffen wir uns. Wenn zwischendurch eine Nachricht reinkommt, die das und das beinhaltet, dann setzen wir uns wieder zusammen, dann reden wir wieder. Und die Mitarbeitenden in diesen Praxen, die ganz eng so geführt haben, sind gerne in die Praxen gegangen, weil sie das Gefühl hatten, okay, hier haben wir noch einen Rahmen, der einigermaßen sicher ist, so sicher wie halt möglich. Aber wir haben keinen Chef da sitzen, der sagt, ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Und wir schmeißen jetzt gemeinsam die Ruder weg. Für solche Sachen ist NLP einfach klasse.
Okay. Ich finde das super spannend. Ich habe mich nie so tief damit beschäftigt. Und ich glaube, kann das sein, dass man unwissend auch solche Techniken benutzt, so NLP-Techniken, oder dass man sieht, dass man sich die irgendwie angewöhnt, ohne dass man sie trainiert hat? Sie sind ja Expertin. Oder sehen Sie das nur bei einem professionellen Training, dass man die dann einsetzen kann?
Es gibt eine freche Definition von NLP. Und die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Die freche Definition von NLP ist professioneller geistiger Diebstahl. Also NLP guckt, wer kann was besonders gut. Und NLP hat eine Sprache entwickelt, wie ich das dann, man sagt, modellieren kann, also übernehmen kann und das lernbar machen kann. Und NLP hat die Sachen lernbar gemacht von Psychotherapeuten, aber auch von Verkäufern, von Verhandlern und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt immer Menschen, die bestimmte Sachen gut können. Aber, und das ist der große Vorteil vom NLP, sie werden, wenn sie eine NLP-Ausbildung machen, werden sie merken, boah, ey, das mache ich auch schon. Und dann werden sie merken, oh, davon habe ich überhaupt noch nie was gehört. Und das Coole ist, wenn sie den gesamten Strauß an Techniken haben, weil dann haben sie ein viel weiteres Spektrum, was sie abdecken können an Verhaltensmöglichkeiten. Ja, manche Sachen werden sie können, wenn sie sagen, habe ich schon immer so gemacht. Aber zum Beispiel, es gibt etwas, das nennt man Reframing. Also jemand hat zum Beispiel die Idee im Kopf, die Karies ist angeboren. Damit haben die Prophylaxehelferinnen ja häufig zu tun. Dann geht es darum, Möglichkeiten zu finden, beim Patienten das umzudeuten. Und eine Umdeutung ist zum Beispiel, ja, Sie haben recht, die Form der Rillen im Zahn, die Form der Fissuren, die ist angeboren. Deswegen machen wir ja auch eine Fissurenversiegelung. Dann sind die Zähne alle glatt. Und dann ist Karies eben nicht mehr angeboren, weil die Rillen, die angeboren sind, sind zu. Und der Rest ist sowieso geschützt. Und dann haben Sie das umgedeutet. Und Sie werden ein oder zwei Techniken zum Umdeuten kennen. Aber es gibt etwa 20. Und wenn Sie nur zwei Techniken haben, die funktionieren bei diesem Patienten nicht, dann geht Ihnen die Munition aus. Wenn Sie 20 haben, dann haben Sie noch diverse in der Hinterhand, mit denen Sie arbeiten können.
Ja, das stimmt. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Wie kam es, Frau Handrock, dass Sie sich dann mit dem Thema Placebo-Nocebo-Effekt beschäftigt haben? Ich muss dazu sagen, ich habe diesen ganz tollen Artikel in der ZM gelesen und das war auch mein finaler Punkt, dass ich sie endlich mal angeschrieben habe. Das war die 116, Ausgabe 116 vom 16.05.26, wo sie mit ihrer Kollegin Frau Lonack den Artikel geschrieben hat. Ich finde, der war super geschrieben. Ein super Schaubild drinne, was alles erklärt, was es sehr einfach macht. Das heißt, für diejenigen, die sich 10 Sekunden Zeit nehmen, Schaubild angucken. Für diejenigen, die sich 10 Minuten Zeit nehmen, zweimal durchlesen. Kann ich jedem empfehlen. Ist auch bei ZM Online abrufbar. Aber sie beschäftigen sich schon lange damit. Und das nur mal so ein bisschen als Basis. Mich hat das schon immer fasziniert, mich mit dem Placebo- und Nocebo-Effekt zu beschäftigen. Ich habe mich damit lange beschäftigt. Aber wann sind Sie wo drauf gestoßen, dass das so wirkmächtig ist? Also führen Sie uns mal so ein bisschen zum Thema hin und dann sprechen wir mal so ein bisschen über die Erkenntnisse, die Sie dort in diesem Artikel vermittelt haben. Also das, was dieser Effekt eigentlich so bewirkt.
Ich habe ja vorhin gesagt, ich mache Beratungsgespräch. Also ich habe die Kollegin, mit der ich zusammengeschrieben habe, ist Frau Lonack und ist zufällig meine älteste Tochter. Und als sie Medizin studiert hat, hier in der Charité war es so, dass die für ärztliche Kommunikation Dozenten gesucht haben und sie hatten nicht genug Ärzte, die ärztliche Kommunikation konnten. Und dann war ich halt bei den Ärzten mit drin in der Ausbildung vom Reformstudiengang und habe im Reformstudiengang ärztliche Kommunikation unterrichtet. Da waren die Placebo-Studien natürlich mit da drin und da bin ich darauf gestoßen. Seitdem bin ich da hinterher und lese die entsprechenden Sachen. Also die ersten Sachen waren ja von 1955. Da habe ich es noch nicht gelesen. Aber so die ganzen Sachen aus den 80er, 90er Jahren habe ich dann schon verfolgt. Und seitdem bin ich da hinterher. Und das ist die Basis für unsere Beratungsgespräche. Wenn ich Beratungsgesprächfortbildung mache, wir wollen ja nicht nach dem Motto, wir haben da mal drüber nachgedacht und das ist bestimmt cool, wenn ihr das so macht, sondern man braucht ja eine wissenschaftliche Grundlage für eine effiziente Beratung. Die Placebo-Studien liefern Grundlagen für effiziente medizinische Beratung. Und deswegen sind die einfach cool.
Okay. Was ich noch nicht ganz verstehe, hatten Sie davon gehört und haben sich dann da reingearbeitet? Ich meine, wie kommt man darauf, dass man sich so tief mit diesem Thema, so tief in dieses Thema reinfräst, sodass man es auch benutzen kann? Sie benutzen es ja, um gewisse Sachen zu erzeugen. So verstehe ich Sie. Das ist ja quasi die logische Weiterentwicklung aus autogenen Training, Hypnose, NLP, um diese Effekte zu erzeugen. Gab es da für Sie einen Aha-Effekt? Es muss doch wahrscheinlich auch hier irgendwo diesen, oder vielleicht waren es ja mehrere Momente, aber es muss ja irgendeinen Moment mal gegeben haben, oder?
Ja, es gibt eine relativ alte Studie, die hat gezeigt, dass man den Placebo-Effekt beim Umgang mit Schmerzen aufheben kann. Also ich fand es immer schon faszinierend, dass man über Hypnose Schmerzen wegmachen kann. Und der Placebo-Effekt ist ja im Prinzip ein Erwartungsmanagement, und eine gewisse Form von, man kann es auslegen als eine gewisse Form von Selbsthypnose. Ich fand es immer schon faszinierend, dass man in seinem eigenen Kopf Schmerzen runterfahren kann. Dann kam diese Studie raus, in der gezeigt worden ist, dass wenn man Naloxon spritzt, also einen Opioid-Antagonisten, dass man damit den Placebo-Effekt verhindern kann. Da wurde dann klar, das ist nichts, was nur irgendwo in der Vorstellung passiert, sondern das, was da passiert, ist über die Vorstellung Biochemie im Körper. Und diese Biochemie im Körper, die über Vorstellungen abläuft, das fand ich immer faszinierend. Ja, ich bin halt von Natur aus ein neugieriges Tierchen. Und ich kann auch relativ schnell lesen und ich habe eine relativ gute Technik, mir schnell Material in angemessener Form zu besorgen. Und das, was Sie als tief hineinfräsen bezeichnen, ist etwas, was ich normalerweise tue, wenn mich was interessiert.
Okay. Ich finde das so faszinierend. So, jetzt erzählen Sie mal. Das ist, also fassen Sie mal Ihren Artikel hier, sagen wir mal, in 10, 15 Sätze zusammen, sodass unsere Hörerinnen auch wissen, worüber wir eigentlich hier sprechen.
Es geht um den Placebo- und den Nocebo-Effekt. Der Placebo-Effekt und der Nocebo-Effekt sind beide psychologische und neurobiologische Mechanismen, die im Körper Biochemie auslösen. Das muss man sich erstmal klar machen. Und der Placebo-Effekt heißt, ich sorge dafür, dass ich meine Erwartungen oder die Erwartungen meines Patienten manage in der Weise, dass der Patient sich mehr auf die positiven Wirkungen der Therapie konzentriert oder ausrichtet. Konzentriert ist zu bewusst, ist ausrichtet. Und der Nocebo-Effekt ist der Effekt, der einsetzt, wenn ich meine Sprache so verwende, dass die Patienten die Aufklärung oder das Erleben als bedrohlich wahrnehmen und deswegen verstärkt negative Wirkungen der Therapie wahrnehmen. Der Artikel handelt davon, wie man den Placebo-Effekt, also wie man Patienten führen kann, sodass sie mit positiven Erwartungen bessere Therapie-Outcomes haben und wie man vermeiden kann, dass man Nocebo-Effekte, also weitgehend vermeiden kann, dass man Nocebo-Effekte als Zahnarzt setzt, also dass man Sprache verwendet, die dazu führt, dass die Angst steigt und dass die Nebenwirkungen verstärkt wahrgenommen werden und dass die Heilungserfolge schlechter oder geringer sind. Und dazu habe ich im Artikel ein paar Forschungsergebnisse dargestellt aus der Placebo-Forschung und ein paar Hinweise darauf gegeben, was man dann im Endeffekt machen kann.
Was sind denn die aktuellen Erkenntnisse aus der Placebo-Forschung? Und ja, geben Sie uns doch mal die paar Hinweise, die Sie da beschrieben haben, um das Bild hier mal abzurunden.
Okay, also der Placebo-Effekt wird richtig gut untersucht in der Medizin, seit man die Doppelblindstudien macht. In den Doppelblindstudien ist es ja so, dass Sie einen Arm mit dem Verum haben, mit dem wirksamen Medikament, und einen Arm mit dem Placebo, also mit dem Scheinmedikament. Man hat dann festgestellt, dass das Scheinmedikament massivste Wirkungen auslösen kann. Zum Beispiel fallen Patienten, die bei den Krebsmedikamente getestet werden, die in dem Placeboarm sind, zu einem relativ gar nicht mal geringen Anteil, so um die 30%, ebenfalls auch die Haare aus. Die kriegen kein Medikament, aber denen fallen die Haare aus. In Einzelfällen mussten Placebo-Studien abgebrochen werden, weil sie lebensbedrohlich wurden. Es gibt einen Fall, da ist ein junger Mann in die Klinik gekommen mit schweren Herzrhythmusstörungen und die waren nicht beherrschbar. Und das war ein Teil der Aufklärung von den Nebenwirkungen von dem entsprechenden Medikament, was getestet worden ist. Und der Arzt, der den behandelt hat, der kriegte das nicht stabilisiert. Das war lebensbedrohend. Und die haben dann bei den Forschern angerufen und haben Entblindung, das heißt Aufheben dieser, du weißt nicht, was du gegeben hast, veranlasst. Und der war aus dem Placeboarm. Mhm. Und dann hat man ihn aufgeklärt, dass er gar nicht das Verum bekommen hat, sondern dass er das Placebo bekommen hat und dass diese Nebenwirkung gar nicht sein kann. Und innerhalb von 2 Tagen war der gesund. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man weiß, wie mächtig Sprache ist, wir glauben immer nicht, dass unsere eigene Sprache so mächtig ist. Aber es gibt halt ein Experiment, das kann man auch sehen, als wie mächtig bin ich eigentlich als Arzt mit meiner Sprache. Und das ist das Experiment, was ich auch da dargestellt habe in dem Artikel. Nämlich, wenn Sie einem Patienten ein Morphiumpräparat geben, und dieses Morphiumpräparat nicht ankündigen, dann kriegen Sie nur eine Veränderung von Schmerzen um etwa 11 Wahrnehmungspunkte. Wenn Sie das ankündigen, dass Sie aufhören, dieses Medikament zu geben, dann haben Sie hinterher eine Wirkung, als wenn Sie das Medikament nicht gegeben haben. Also Sie können mit Ihrer Sprache quasi Morphiumwirkung fast an- und abschalten. Und wir sind ja in der Zahnmedizin ganz stark mit Schmerzen unterwegs. Die Patienten haben Angst und sie haben Angst vor Schmerzen. Das heißt, wenn wir unsere Sprache so weit wie möglich auf positive Wirkung ausrichten, dann können wir die Patienten besser behandeln. Wir haben eine höhere Compliance. Die Patienten sind hinterher zufriedener. Sie empfehlen die Praxis eher weiter. Und die Ergebnisse sind besser. Und es ist einfach richtig cool, wenn ich weiß, was ich mit meiner Sprache machen kann. Ich kann lernen, meine Sprache zu benutzen, wenn ich das will.
Ist das denn so, wenn ich jetzt, ich bin jetzt sehr geschult über den Placebo-Nocebo-Effekt, ich habe mir die Artikel von Ihnen durchgelesen, höre auch diesen Podcast, kann das sein, dass dann dieser Placebo-Effekt bei mir gar nicht mehr diese biochemischen Reaktionen auslöst, weil ich sage, okay, hier hat jemand mit der Sprache das so gebaut, dass ich das dann schon gleich selber für mich wie so ein Schutzwall in Zweifel ziehe und dann sozusagen diesen Placebo-Effekt gar nicht mehr zulasse, gar nicht mehr glaube? Würde bei Ihnen noch ein Placebo wirken? Frage ich mal so, Frau Handrock.
Also ich sage mal erst mal zum ersten Teil der Frage, sage ich ja und nein. Und bei mir würden Placebos wirken.
Okay.
Wieso ja und nein? Es ist nicht abhängig davon, ob Sie an einen Placebo glauben. Es gibt eine sehr schöne Studie von Kapczuk, die hat gezeigt, dass auch wenn man mit Placebos als Placebo arbeitet, kann man die Wirkung nutzen. Man muss die Patienten nicht betrügen. Wann wirkt ein Placebo nicht? Oder wann wirkt ein Placebo schlecht, sagen wir es mal so. Oder wann ist die Placebo-Wirkung gering? So ist es besser ausgedrückt. Die ist dann gering, wenn Sie als Zahnarzt oder Arzt dastehen und das Gefühl haben, oh, ich bescheiße meinen Patienten jetzt, das ist eigentlich nicht richtig. Und dann kriegen Sie eine inkongruente Körpersprache. Der Patient spürt ihre Inkongruenz und hat das Gefühl, boah, der zieht mich hier über den Tisch. Das passiert ja auch, wenn man versucht, Leuten Dinge zu verkaufen, die man eigentlich nicht verkaufen will. Und wenn sie das haben, dann reagiert der Patient, aber nicht wegen dieser Placebo-Situation, sondern wegen der Inkongruenz des Arztes. Und ein inkongruenter Arzt oder Zahnarzt, der kann den Placebo-Effekt völlig kaputt machen. Man kann Patienten darüber aufklären, dass sie Placebos bekommen. Ich habe das einmal im eigenen Leib erlebt, das war super. Ich habe ja, wie gesagt, im Staatsexamen den dritten gekriegt und unser Kinderarzt war ein Freund von Homöopathika und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt keine Diskussion über Homöopathika hier auslösen, aber wir bekamen immer gegen Fieber für die Kinder Viburkol. Ein eigentlich relativ nebenwirkungsfreies Zäpfchen, formulieren wir das mal so. Bei meinen großen Kindern hat das immer gewirkt. Dann ging ich mit meinem dritten mit Fieber zum Kinderarzt und da hatte ich mein Staatsexamen und der sagt, ach wissen Sie, mit Viburkol muss ich Ihnen ja jetzt nicht mehr kommen. Das hat ja fast keine Wirkung, fast einen reinen Placebo-Effekt. Geben Sie dem mal hier Paracetamol. Und dann hat der Paracetamol bekommen. Und da habe ich mir mal durchgelesen, okay, das so auf die Dauer sammelt sich das im Körper an etc., fand ich dann nicht so cool. Dann habe ich mal gesagt, der kriegt ja auch mal Viburkol. Und dann funktionierte das erstmal nicht, weil ich natürlich nicht der Überzeugung war, dass das wirkt. Und dann habe ich mir klar gemacht, ey Mensch, bei zwei Kindern hat das Zeug bestimmt 40 Mal gewirkt. Warum soll das bei deinem Kleinsten nicht wirken, zumal der noch nicht mal versteht, was da passiert? Also es gibt keinen Grund, warum das bei deinem Kleinsten nicht wirken sollte. Und von da an hat Viburkol auch bei dem gewirkt. Also es war schon richtig cool.
Irre.
Ja, Erwartungsmanagement.
Wahnsinn.
Und wenn ich meine Erwartungen managen kann, dann kann ich mir auch bewusst den Placebo-Effekt zu nutzen machen. Wenn ich beim Patienten das machen möchte, dann kann ich den Patienten auch über die Wirkung des Placebo-Effektes aufklären. Und dann wirkt auch der Placebo. Nun ist die Frage, an welcher Stelle wir in der Zahnmedizin Placebos brauchen. Das ist relativ selten. Ich würde jetzt auch nicht versuchen, einfach nur aus Jux und Dollerei mal zu probieren, ob man eine Placebo-Anästhesie hinkriegt. Weil wenn ich schon mit der Haltung rangehe, ich probiere das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen Zweifel übertrage, relativ groß. Aber wir können uns den Placebo-Effekt an ganz vielen Stellen zugute halten und nutzen. Und wir können vor allem vermeiden, Nocebo-Effekte zu verwenden oder zu machen. Wir haben ja die Situation, dass wir regelmäßig aufklären müssen. Und wir müssen über negative Dinge aufklären. Ohne Aufklärung sind wir forensisch in einer ganz bescheuerten Situation. Also ich habe neulich eine Gerichtsverhandlung komplett mit angehört über x Sitzungen, wo es darum ging, einen schwierigen Zwischenfall. Und es ging die ganze Zeit darum, ist der Patient adäquat aufgeklärt worden? Und ja, ich muss adäquat aufklären, aber ich muss nicht schädlich aufklären. Es gibt zum Risikomanagement Studien. Und beim Risikomanagement hat der Gigerenzer eine andere Art der Aufklärung entwickelt. Ich muss nicht jemandem sagen, in seltenen Fällen haben Sie die und die Nebenwirkung. Punkt. Ich kann jemandem sagen, also in 90% der Fälle, das heißt übrigens bei einer seltenen Nebenwirkung, bei einer sehr seltenen Nebenwirkung sind es bei 99% der Fälle, in 90% der Fälle macht diese Behandlung oder dieses Medikament, dass Sie hinterher, und dann kommt wieder richtig gut kauen und wieder richtig gut beißen, wieder Spaß am Essen und so weiter und so fort. Also dann wecke ich die positiven Erwartungen. Es gibt natürlich manchmal Ausnahmen. In diese Ausnahmen passiert das und das und dann kommt die Nebenwirkung. Die muss ich ja benennen. Aber die packe ich dann nicht an den Anfang und nicht ans Ende, sondern die packe ich in die Mitte. Und dann sage ich nochmal, und in 99% der Fälle haben Sie nur, zum Beispiel bei Antibiotika, die Wirkung, dass Ihr Körper mit den Bakterien gut fertig wird und Sie wieder schnell gesund werden. Jetzt hat er am Anfang 90% gehört und am Ende 90% gehört. Ich habe ihn definitiv aufgeklärt. Wenn er will, kann er noch nachfragen. Aber das, was in der Mitte steht, das nennt man die Nutzung des Primacy- und des Recency-Effektes, das, was in der Mitte steht, wird eher ausgeblendet.
Ja.
Wichtig ist halt in dem Zusammenhang, dass Sie eine richtig gute, saubere Dokumentation machen. Mittlerweile haben Sie ja auch Systeme, die mitschneiden. Gucken Sie, dass die Systeme die Aufklärung wirklich sauber mitgeschnitten haben. Sorgen Sie sonst dafür, dass Sie sie sofort hinterher kontrollieren und korrigieren, den Mitschnitt, weil die fassen ja zusammen. Also wenn Sie sowas wie Sonja oder Loa haben, die fassen ja zusammen, gucken sich die bei relevanten Aufklärungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit OPs, im Zusammenhang mit Narkosen und so weiter, ist es besonders relevant, gucken sich die Aufklärung an, ob die vollständig mitgeschnitten worden ist. Die haben ja das Original, das Originaltranskript und dann übernehmen Sie aus dem Originaltranskript die Formulierungen, die Ihnen wichtig sind, die forensisch wichtig sind.
Das ist so super spannend. Wir müssen dringend eine zweite Folge machen. Das kriegen wir in diese erste gar nicht über. Ich habe noch so viele Fragen. Ich hoffe, Sie sind bereit noch für einen zweiten Teil, den wir dann nochmal separat verabreden. Bis dahin nehmen wir jetzt mal auch ein paar Hörer und Hörerinnen-Fragen mit. Die nehme ich dann in den zweiten Teil mit rein. Das heißt, wir strahlen aus. Und dann machen wir nochmal eine zweite Folge. Also wenn Sie bereit sind, mir nochmal Frage und Antwort zu stellen, weil das so spannend ist und Sie so viel Interessantes zu erzählen haben. Also wirklich helle Wahnsinn. Ich bin wirklich, ich habe mir hier nur Notizen gemacht. Das muss ich mir nochmal ganz genau nochmal ein, zwei Sachen anschauen, weil ich das gar nicht wusste. Frau Antrock, herzlichen Dank für Ihre tolle Zeit, für Ihre tollen Inhalte und dass Sie sich da so reingefräst haben, wie ich so schön sage, oder dass das und dieses Wissen auch mit anderen teilen. Das ist wunderbar von Ihnen. Danke.
Also ich mache das sehr gerne und mir ist wichtig, das Wissen zu teilen, denn das, womit ich angetreten bin, ist, ich möchte gerne die Medizin verbessern. Und über sowas können wir die Medizin wirklich besser machen. Das ist das, was ich gerne möchte.
Ja, das merkt man Ihnen auch an. Das merkt man mit all dem, was Sie erzählen und wie Sie sich da auch entwickelt haben. Von dem, wie Sie das machen, wie Sie das immer wieder kombinieren und dann mit in der Kombination noch bessere Dinge hinzubekommen für das Wohl der Patienten, für das Wohl auch der Zusammenarbeit in der Praxis. Fantastisch. Also ich lese es aus Ihren Artikeln raus, ich höre es bei Ihnen raus, wenn Sie reden und wie Sie lächeln und wie Sie wirken. Also hervorragend. Vielen, vielen Dank, Frau Handrock. Bleiben Sie mal gleich drinnen, nochmal, wenn wir gleich rausgehen, dass wir nochmal einen neuen Termin vereinbaren wollen, wenn Sie gestatten. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, ich hoffe, es hat Ihnen die Folge gefallen. Und ja, wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlt es doch einem Freund. Kritische Nachfragen oder Hinweise super gerne an henrizi@opti-hc.de. Und bis zum nächsten Mal, Ihr und Euer Christian Henrizi.